Dank für die Blumen schon mal zum Einstieg. Jung dynamisch werde ich nicht so oft genannt. Und ich musste mich gerade eben noch, als Anderle ein bisschen Überblick gegeben hat, habe ich bei Michi noch mal nachgefragt, ob ich es richtig verstanden habe, dass die eine Kleingruppe Lucifer 3000 heißt. Ich habe gedacht, so weit sind wir da in Basel noch nicht. Aber dann hat er mir versichert, dass das also nur der Grill wäre, der so heißt und nicht die Gruppe. Sonst wäre das eine sehr, sehr interessante Version für eine christliche Gemeinschaft. Ja, wir freuen uns, hier zu sein. Wir sind auch gespannt. Es ist ja immer so eine gewisse, für mich ist das auch nicht so normal, in so einer Gemeinde zu sein, wo man eigentlich doch jetzt nicht so viele kennen bisher, ist ja doch unsere Schnittmenge in erster Linie die Schneiders als Familie. Aber wir freuen uns, dass diese Schnittmenge größer wird auf persönlicher Ebene und freuen uns auf die gemeinsamen Meetings, aber oft ist es ja bei Freizeiten auch so, eine große Stärke sind auch die Sachen, die passieren zwischen den Programmen, in den gemeinsamen Gesprächen, beim Essen. Das hat heute beim Abendessen schon sehr gut angefangen. Deswegen freuen wir uns sehr. Wir beißen auch nicht, sind kontaktfreudig. Wir sind für Schweizer auch sehr, haben wir auch einen ganz guten Dialekt. Habt ihr nicht so Berührungsschwierigkeiten vielleicht wie mit diesem Team da damals? Wir verstehen sie bis heute auch noch nicht. Wir nicken halt immer ganz fröhlich und nett und sagen, ja, ist schon gut. Und was ich auch sagen muss, ist, dass die Schnittmenge, es hat mich heute wieder gerade so geflasht in dem Worship, dass die Schnittmenge, die wir haben halt im Glauben, so immens groß ist, dass wir, obwohl wir uns nicht kennen, gerade in der Anbetungszeit, dass man sofort landet, dass man sofort weiß, Mensch, da ist eine Einheit da, da ist ein Herr, da ist ein Glaube, da ist eine Taufe und ein Geist, der uns alle durchfließt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und wir sind geehrt, dass ihr uns hier die Plattform gibt. Und ich wünsche mir sehr, dass auch durch meinen Beitrag Gott reden kann, nicht nur zu unseren Köpfen, sicherlich auch zu unserem Intellekt. Auch der Glaube ist etwas, was man verstehen sollte und darf. Dass Gott sollen wir auch anbeten mit unserem ganzen Verstand. Aber auch, dass er zu unseren Herzen redet und dass wir erleben, wie der Geist Gottes uns berührt und wie er einfach unter uns ist. Das ist das Entscheidende. Ich habe eine Serie mitgebracht und das sind so die vier Inputs, die ich habe. Die heißt Gottes Haus. Und wenn es eine Gemeinde gibt, wo das wahrscheinlich auch vom Titel gut passt, dann seid ihr das. Das Haus des Herrn, Gottes Haus. Das basiert grundsätzlich mal auf einer Predigtserie, die wahrscheinlich über 3-4 Monate ging. Und das versuchen wir jetzt hier so an das eine Wochenende reinzupacken. Easy, no problem. Gut, dann möchte ich gerne einen Kick-off heute Abend machen mit der Überschrift, diese erste Einheit heißt der rote Faden. Der rote Faden. Ich habe gelesen, dass Eliteeinheiten, wenn sie sich so mit dem Fallschirm irgendwo abschmeißen lassen und dann kommen sie hoffentlich irgendwann unten an und haben den Fallschirm auch geöffnet zur rechten Zeit, dann ist das Wichtigste, was ihnen gesagt wird, was sie danach machen müssen, ist, sie müssen sich einen Überblick verschaffen. Sie müssen eine Karte rausholen und sie müssen erstmal gucken, sich orientieren, wo sind wir jetzt überhaupt gelandet? Wo ist Norden, wo ist Süden, wo geht es lang, wo ist das Feindesgebiet, wo ist unsere Einheit? Und das ist eigentlich das Wichtigste, was sie am Anfang machen müssen. Und ich glaube, dass das, wenn es im Glauben und gerade um die Bibel geht, ist das auch sehr wichtig. Ich habe schon öfter erlebt, dass Christen im Grunde irgendwo landen in der Bibel und in irgendeinem Buch und eigentlich nicht so richtig den Überblick haben. Wo geht es hier eigentlich lang? Wo bin ich hier gerade gelandet? Vielleicht bist du dummerweise gerade in der Offenbarung gelandet. Und dann fliegen nur reiten irgendwelche Pferde an dir vorbei oder eine Schüssel fällt dir auf den Kopf. Oder du siehst Jesus, wie irgendwie ein langes Schwert aus seinem Mund kommt und du fragst dich, what the heck? Und du verstehst gar nicht, was ist hier wo ist der rote Faden, wie gehört das zusammen? Oder du landest irgendwo im Levitikus und du hast nur irgendwelche Opfer und du siehst nur eine Blutspur nach der anderen. Da siehst du zwar auch was Rotes, aber du siehst keinen Faden. Oder noch besser, du landest im hohen Lied. Und du fragst dich, wo bin ich hier gelandet? Sollte das in der Bibel sein? Ja. Aber trotzdem verstehst du nicht, warum es da drin ist. 50 Shades of Grey war da und jetzt haben wir hier was in der Bibel. Ich habe den Film nicht gesehen, keine Angst. Aber du verstehst den Zusammenhang nicht. Und mein Begehren oder mein starkes Herz schlägt sehr dafür, dass was Paulus genannt hat, den ganzen Ratschluss Gottes, er sagt an einer Stelle Apostelgeschichte, ich habe den ganzen Ratschluss Gottes euch verkündet. Und damit meint er einfach wirklich einen Überblick zu bekommen, dass wir, wie bei Google auch, wenn man beim Navi, es wäre ein moderneres Beispiel, wenn man irgendwo reingezoomt hat und sieht jetzt da irgendwo, jetzt bin ich hier, wo bin ich da? Und du musst erstmal rauszoomen, um überhaupt zu checken, Verhältnis ist hier, hier ist Mannheim, Basel. Und dann weiß man irgendwo, wo man hinkommt. Und deswegen möchten wir auch in dieser ersten Einheit heute irgendwie innerlich zurückzoomen, in der Hoffnung, dass es auch einen klaren Zusammenhang gibt, einen roten Faden, der sich ergibt. Und ich glaube, das wird euch eine Hilfe sein. Natürlich, vielleicht habt ihr das schon intus, aber ich möchte, dass jeder Christ eigentlich so eine innere Karte hat. Und wenn er irgendwo in der Bibel landet, dass er weiß, okay, hier ist ein Faden. Es gibt natürlich mehrere rote Fäden durch die Bibel. Aber den einen wollen wir betrachten. Ein 6-jähriges Mädchen hat mal Folgendes gesagt, sollte die Bibel definieren, hat gesagt, die Bibel ist ein dickes Buch mit einem roten Faden drin. Ist doch tief, oder? Sie hat es wahrscheinlich selber nicht verstanden, wie tief es ist, aber es ist tief. Es ist nicht nur so ein roter Faden, damit man irgendwie das Hohelied findet, sondern es ist ein roter Faden, der sich durch die gesamte Bibel hindurchzieht. Und den roten Faden, den wir heute an diesen Tagen betrachten wollen, habe ich in dieses Motto gepackt. Oder das ist eigentlich ein Vers aus dem 2. Chronikbuch. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Diese Aussage wird gemacht bei der Einweihung von dem Tempel, den Salomo gebaut hat. Da war ein großes Fest, werden wir noch anschauen in den nächsten Tagen. Und dann heißt es dann plötzlich, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Und das ist so der Mottovers für diese Zeit. Und was für ein Gedanke, dass der Gott, der das ganze Universum erfüllt, der von sich selber sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße, dass dieser Gott eine Wohnung mit Adresse hat. Auf dieser Erde, dass dieser Gott hier wohnen möchte, auf dieser Erde. Und dass er dort einzieht und Herrlichkeit, ich fand das interessant, wie Anderle gesagt hat, bin da auch ganz in diesem selben Fahrwasser drin, dass es gut ist, wenn man eine Leichtigkeit hat und eine Joyfulness in Gott. Aber das ist auch etwas, Herrlichkeit heißt übersetzt vom Hebräischen Gewicht. Und Herrlichkeit bringt zum Ausdruck die Schönheit, den Lichtglanz Gottes. Und alles, was wichtig ist, hat Gewicht. Und deswegen ist Gott eigentlich das, was am meisten Gewicht haben sollte in unserem Leben. Nicht eine Schwere, sondern es bedeutet einfach, wie zentral es ist. Und ich glaube, es ist auch ein gutes Bild dafür, was in unserer Gesellschaft heute oftmals nicht der Fall ist. Oftmals bei vielen Menschen heute, wir leben in einer Zeit, wo Gott überhaupt keine Rolle mehr spielt. Wir haben immer mehr und mehr Probleme, einen Anknüpfungspunkt zu finden. Jemand hat neulich gesagt, ein Freund von mir, die Leute haben heute nicht nur Gott vergessen, sondern sie haben vergessen, dass sie ihn vergessen haben. Und das fand ich auch sehr tief, der war schon älter als 6. Sie haben nicht nur Gott vergessen, sondern sie wissen gar nicht mehr, dass sie ihn vergessen haben. Und es fehlt, Gott spielt keine Rolle mehr, Gott ist Luft. Und wir haben die Gelegenheit, das Gewicht Gottes, seine Herrlichkeit, seine Schönheit zu erleben und dann anderen Menschen davon zu berichten und zu zeigen, wie klasse Gott ist, wie wichtig Gott ist, wie zentral er ist. Und das ist eben dieser rote Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllt das Haus Gottes. Wir wissen, dass ganz am Anfang diese Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch noch ungetrübt war. Sie spazierten gemeinsam durch den Garten, heißt es. Adam und Eva, sie spazierten mit Gott. Auch da wäre ich irgendwie dabei, würde mal in der Zeitmaschine gern. Wie sah das aus? Wie geht das mit Gott, irgendwie durch den Garten zu spazieren? Doch nach dem Sündenfall war diese direkte Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch nicht mehr möglich. Und es brauchte jetzt gewisse Vorrichtungen, gewisse Vorkehrungen, damit Gott unter seinem Volk wohnen konnte. Denn das göttliche Dilemma ist folgendermaßen: Gott hat ein Dilemma. Und zwar möchte Gott uns nahe sein, aber er kann es nicht einfach so. Dasselbe ähnliches Dilemma, das die Sonne auch hat. Stellt euch vor, ihr seid die Sonne oder ihr hättet die Sonne verschluckt. Das ist eine ganz einfache Vorstellung. Und ihr würdet jetzt so von innen so glühen und ihr möchtet gerne einfach Gemeinschaft haben mit Leuten, aber jedes Mal, wenn er denen zu nahe kommt, dann verpuffen die. Das ist auf Dauer nicht angenehm. So kannst du keine Freundschaften bilden. Und Gott hat ein ähnliches Dilemma. Er ist herrlich, er ist absolut heilig, absolut gerecht. Und er sagte selbst zu Mose, sagte er, du kannst mich nicht von Angesicht sehen. Wenn du mich von Angesicht siehst, wirst du tot umfallen. Aber das will Gott natürlich nicht, dass wir hier alle irgendwie vorzeitig uns irgendwie verabschieden. Aber er möchte uns trotzdem nahe sein. Er hat ein Verlangen, dir nahe zu sein. Ist das nicht gewaltig? Manche Begriffe, die sind etwas ausgelutscht, finde ich manchmal in der Bibel. Auch wenn man oft sagt, so Gott liebt dich, das ist manchmal so inflationös irgendwie gebraucht, dass ich mir da fast schon manchmal nicht mehr darunter vorstellen kann. Aber der Gedanke, dass Gott mir nahe sein möchte, Gott möchte Gemeinschaft mit mir haben, Gott sehnt sich danach, mir nahe zu kommen und dir nahe zu kommen. Und deswegen hat sich Gott etwas ausgedacht. Und da möchten wir jetzt einfach durch die Bibel diesen roten Faden verfolgen, innerlich zurückzoomen. Und das erste Vorrichtung, von der wir lesen, wo Gottes Herrlichkeit das Haus erfüllt hat, das war das Zelt der Begegnung. Das war noch nicht die Stiftshütte. Die hieß zwar auch Zelt der Begegnung, aber das war noch ein Vormodell. Und da heißt es in 2. Mose 33, Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich. Und er nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen und der Herr redete mit Mose. Okay? Und hier ist so die erste Gelegenheit, wo das passiert in dieser Form. Auch hier daran sehen wir, dass das nicht die Stiftshütte war. Die konnte Mose nicht mehr eben so aufschlagen, sondern das war ein bisschen zu groß. Das war so das erste hier Camperzelt. Mose irgendwie so die Basic Version. 2 bis 3 People. Und die hat er aufgeschlagen. Und hier sehen wir auch, dass Gott konnte nicht einfach nur so aufschlagen, nicht einfach so kommen, sondern er musste sich in einer Wolke verbergen. Diese Wolke hat seine Herrlichkeit verborgen und trotzdem war Gott ihm so nah. Es heißt, er redete zu Mose von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund. Und wir lesen auch, dass Josua dieses Zelt nicht verließ, selbst wenn Mose zurückging. Hier sehen wir einen, der süchtig geworden ist nach der Gegenwart Gottes. Es ist möglich, süchtig zu werden nach der Gegenwart Gottes. Und ich glaube, jeder, der das schon mal ein wenig geschmeckt hat und erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Und wenn du nicht weißt, wovon ich rede, dann möchte Gott, dass du diese eine Sucht, das ist die einzige Sucht, die gut ist, das ist die einzige Sucht, die dich nicht kaputt macht. Alle anderen Süchte sind einfach zu gering für unser Leben. Sie befriedigen uns nicht genügend. Aber wenn wir etwas von der Gegenwart Gottes geschmeckt haben, dann wollen wir mehr. Und Josua ist so ein Vorbild dafür. Der kam einfach nicht mehr aus dem Zelt. Der war so verliebt in diese Gegenwart. Und er konnte davon nicht genug bekommen. Und dann geht es weiter. Dann kommt die richtige Stiftshütte, die wir kennen, Das ist das etwas größere Bauprojekt, von dem wir lesen in 2. Mose 40. Da heißt es, so vollendete Mose das Werk. Und dann heißt es, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Das ist genau exakt dieselben Worte. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und dann geht es weiter. Ach, hier habe ich noch ein Bild, glaube ich, von der Stiftshütte, original. Oder hattet ihr es? War schon da. Habt ihr gesehen? Ja. Ja, so sehen sie heute aus. Machst du weiter? Jetzt kommt. Guck so, Originalbild. Ja, ist viel wert. Und dann geht es weiter. Dann kommt der Tempel. Dann veränderte sich der Wohnort aus einem beweglichen Zelt, wird ein Haus und was für eins. Und wir lesen in 2. Chronik 5, Verse 13 bis 14. Picture comes first. Also wir sehen das Bild zuerst. Hier könnt ihr ansatzweise erkennen. Ich glaube, viele Kommentatoren sind sich da einig. Das ist wahrscheinlich eines der genialsten und der prachtvollsten Bauten gewesen, die es jemals gegeben hat in der Weltgeschichte. Weil alleine schon vom Material, von dem Gold, von dem Silber, was da verbaut wurde, es ist eine unwahrscheinliche Herrlichkeit, muss es gewesen sein. Es sollte etwas abbilden von dieser Herrlichkeit Gottes, von dieser Schönheit, von diesem Lichtglanz. Und wir werden uns in den nächsten Sessions ein bisschen mehr beschäftigen mit diesen verschiedenen Möbelstücken, die Gott in seinem Haus dort hat. Okay? Das war der salomonische Tempel. Das war der Also 2. Chronik 5. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währet ewig. Da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Warum? Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Und es heißt ausdrücklich, dass Mose, als er die Stiftshütte gebaut hat und auch Salomo, als er den Tempel gebaut hat, dass es nach dem Bild geschah, nach einem Vorbild, das Gott ihnen gegeben hatte. Die haben sich also nicht da irgendwie was aus den Rippen geschnitzt und irgendwie was überlegt, so ein Blueprint und gesagt, oh, da machen wir irgendwie was Schönes. Nein, es war Gott hatte zu Mose gesprochen und sagt, Mose, hör mir zu, guck dir das an, ich zeige dir ein Bild und du baust das Ding genauso, wie ich das dir sage. Okay, und das ist wichtig, dass wir verstehen, so wie sich Gott das vorgestellt hat, da steckt ein Plan dahinter, da steht eine Idee dahinter. Das ist nicht einfach nur so, hier so eine Schüssel und hier so einen komischen Grill. Das war nicht der Lucifer 3000, das war einfach ein anderes Modell. Der war auch noch größer. Der war ungefähr 10 mal 10 Meter, das war ein richtiger Oschi. Hast du nicht nur so ein kleines Hähnchen drauf gehauen, sondern da waren noch ganz andere Mengen dabei. Und das ist wichtig, auch David, von David heißt es, David selber durfte ja den Tempel nicht bauen, ihr kennt die Story. David hat gesagt, er hatte dieses Verlangen in seinem Herzen, hat gesagt, Mensch, so ich lebe hier in so einer schönen Hütte und Gott lebt in so einem Zelt. Und sein Wunsch war, ich sage, Gott, ich möchte, dass du auch eine gute Wohnung hast. Witzig, so ein bisschen naiv, der David. Auch ein schönes Haus, Mensch, du hast bestimmt, du sitzt ja immer im Zelt und so. Und Gott sagt zu ihm, I love your heart. ich finde das gut, dass du mir ein Haus bauen möchtest. Nur du wirst es leider nicht bauen, du hast zu viel Blut an deinen Händen. Das war kein guter Tag für David. Aber zumindest war es ein guter Tag für seinen Sohn. Weil nämlich Gott gesagt hat, dein Sohn, der wird mir. Der heißt Salomo und da steckt das Wort Friede drin. Und in dieser Zeit war Frieden in Israel. Und dann konnte er dieses ganze Bauprojekt machen. David hat alles vorbereitet und hat alles Holz und Gold und alles besorgt. Und sein Sohnemann, der durfte diesen Stab dann weiter übernehmen. Und eben der Punkt ist der, dass Gott genau gesagt hat. Und ich glaube, da stecken eben Aussagen dahinter, da stecken Prinzipien dahinter. Diese verschiedenen Möbelstücke im Hause Gottes haben eine symbolische Bedeutung. Und die wollen wir uns zusammen anschauen, um daraus etwas abzuleiten. Was können wir übertragen auf uns heute? Und ich sage bewusst, mit Symbolik muss man vorsichtig umgehen. Ich erlebe manchmal so in Christen, da gibt es dann auch manche Bücher und da wird mir dann manchmal mal ganz heiß, wenn sie dann irgendwelche so Symbolbücher oder Traumdeutungen, denken wir so, Vorsicht. Weil man kann das Rad da sehr schnell überdrehen und man kann dann sehr irgendwie dogmatisch werden oder so, ja, nur die Zahl 8, die heißt immer das. Ja, ja. Oder ich meine, ein einfaches Beispiel ist, der Löwe ist ein Symbol in der Bibel. Nur dummerweise ist der Löwe ein Symbol für Jesus und für Luzifer 3000. Okay, Petrus sagt, der Satan, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Aber es heißt, von Jesus ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Ja, was denn nun? Okay, wenn man das zu einfach macht und sagt einfach, Löwe ist gleich ins, dann kommt man nicht weit. Oder ein anderes gutes Beispiel ist Sauerteig. Vom Sauerteig im Korintherbrief heißt es, sagt Paulus, wisch den Sauerteig weg, feg den aus. Und er meint damit Sünde. Sauerteig in diesem Zusammenhang ist negativ. Aber wenn Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einer Frau, die einen Sauerteig nimmt und in Mehl hineinmengt und das Sauerteig durchsäuert das ganze Mehl, bis alles durchgesäuert ist. Ich habe schon Kommentatoren gelesen, die sagen an dieser Stelle, jo, das ist jetzt hier negativ gemeint. Ich sage, im Leben nicht. Was ist denn das für ein Bild fürs Reich Gottes? Es wird immer dunkler, immer dunkler. Ja, manche haben so eine Vorstellung. Das Reich Gottes, das Reich, wenn die Herrschaft Gottes kommt, ist wie Sauerteig und das ist so richtig voller Sünde, es breitet sich aus. Jesus wäre der dümmste Lehrer der Weltgeschichte. Natürlich ist das nichts Negatives, sondern Sauerteig ist hier in diesem Zusammenhang etwas Positives. Und es geht einfach nur darum, wie es sich ausbreitet, wie es dynamisch ist, wie es wächst. Und deswegen etwas bin ich mir völlig bewusst, dass man da vorsichtig treten muss. Und es gibt auch gewisse Überlagerungen, es überschneidet sich und oftmals sind Symboliken ähnlich und dann so und so. Aber trotzdem glaube ich, es gibt Symbole in der Bibel. Das Buch der Offenbarung ist voller Symbole. Wenn man Symbole nicht versteht, dann kann man dieses Buch der Offenbarung überhaupt nicht schnallen. Manche Menschen sagen immer, wir müssen die Bibel wörtlich verstehen. Wörtlich nehmen. Ja, und manchmal, wenn man das versucht, dann wird man eigentlich sehr unbiblisch. Wir müssen die Bibel in ihrem Zusammenhang so lesen und gerade das Buch der Offenbarung, verschiedene Briefe so lesen. Du liest auch, wenn du irgendwie einen Roman liest oder Prosa oder Gedicht, du liest auch normale Bücher unterschiedlich. Und wir werden, wenn man ein Buch zum Beispiel der Offenbarung liest, dann müssen wir es in dem Stil lesen, wie es geschrieben ist. Und dann werden wir es richtig verstehen. Macht das Sinn? Wenn ich zum Beispiel wörtlich nehme, dass bei Jesus wirklich ein Schwert aus seinem Mund kommt, dann freue ich mich nicht aufs Wiedersehen. So, Jesus, da bist du endlich. Steckt mir ein Schwert im Hals. Ist natürlich ein Bild. Dass Jesus das Wort Gottes aus seinem Munde geht, das ist scharf wie ein Schwert. Jesus hat kein Schwert, was aus seinem Mund kommt. Hallo. Und dieser Tempel, den wir gesehen haben, den Salomo gebaut hat, der wurde von König Nebukadnezar zerstört. Nach der Gefangenschaft des Volkes Israel wurde ein neuer Tempel aufgebaut. der damals nicht die Herrlichkeit hatte wie dieser erste Tempel. Und wir lesen davon, dass die, die noch wussten, wie der erste aussah, die einen, die haben sich gefreut, haben gesagt, oh, endlich wieder Tempel. Und die anderen haben geheult und gesagt, was ist das für Tempel? Und du hast einfach beides gleichzeitig gehabt. Du hast Lachen und Heulen zur selben Zeit gehabt. Das ist wie in Gemeinde. Wir haben Sonntagmorgen. Die einen heulen, die anderen lachen. Und die vorher die Herrlichkeit wussten und sagen, boah, was ist denn das für eine Hundehütte hier? Früher war alles besser. Und dann hat später Herodes diesen Tempel dann grunderneuert. Und das war dann der Tempel zur Zeit Jesu. Doch auch dieser Tempel, der würde zerstört werden, wie Jesus selber vorausgesagt hatte. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Warum? Weil Gott sich schon einen neuen Wohnort ausgesucht hatte. Das war immer noch der rote Faden. Wir sind immer noch nicht am Ende. Es geht noch weiter. Gott hatte noch einen anderen Plan. Es würde nicht bei einem normalen Haus bleiben. Das heißt Apostelgeschichte, Gott wohnt nicht in Häusern, die von Menschenhand gemacht sind. Das war nie das Ziel, das Ende von seinem Plan. Was danach kam oder zur selben Zeit kam, war nämlich der Sohn Gottes selbst. Und in Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Das Wort hier, was für wohnte benutzt wird, habt ihr vielleicht auch schon gehört, heißt im Griechischen zeltete. Das ist dasselbe Wort wie im Englischen the tabernacle. Das Wort Jesus tabernacled, also wenn noch jemand daran zweifelt, dass Jesus Camping mag. Jesus kam und er zeltete unter uns. Das heißt, seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes, hat Fleisch und Blut angenommen. Das war das Zelt, in dem er gekommen ist, damit Gott uns nahe kommen konnte, ohne uns zu verbrutzeln. Und nur zwischendurch, mal an wenigen Momenten, ist dieses Zelt mal beiseite genommen worden. Ihr wisst auch wo. Auf dem Berg der Verklärung. In dem Moment hat auf einmal Jesus angefangen zu leuchten. Und dann spätestens da haben sie seine Herrlichkeit in dieser Form auch gesehen. Ich glaube, anders vorher meint das auch, sie haben seine Herrlichkeit gesehen in seinem Wesen, in seinem Teaching, in seinen Wundern, die er getan hat. Da hat Jesus seine Herrlichkeit sichtbar gemacht. Aber es war die meiste Zeit verborgen unter diesem Zelt. Und jetzt, vor kurzer Zeit hat er es weggenommen und es fängt an zu leuchten. Und hier kommt spätestens, hier kommt Dorothee auch in der Bibel vor, nämlich ihr Mädchenname. Es heißt dort in einer älteren Übersetzung, und er war so weiß, seine Klamotten waren so weiß, wie kein Walker es machen kann. Dorothee, come on! You're in the Bible! Weil der Walker war der, der gebleicht hat, der Sachen weiß gemacht hat. Und Jesus hat seine Klamotten haben geglüht. Was für eine Erfahrung, was für ein Erlebnis. Und was sagt Jesus außerdem noch von sich? Er sagt in Matthäus 12, Vers 6, ich sage euch aber, Größeres als der Tempel steht hier. Das ist auch so eine Aussage, wo man sagen muss, okay, das kann nur Gott sagen. Right? Wenn irgendjemand sich da hinstellt, oder wenn ich sagen würde, du, Größeres als der Tempel. Es steht hier. Ja. Dann würdest du sofort deine Freunde anrufen, von deiner Notrufnummer. Manche Leute sagen, Jesus hat gar nicht behauptet, dass er Gott ist. Ja, einerseits, er hat es nicht so, er ist nicht ständig mit Blaulicht auf dem Kopf rumgelaufen und hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes, ich bin Gott. Aber durch das gesamte Neue Testament wird einfach deutlich, durch die ganzen Aussagen, durch das, was er behauptet, dass er Sünde vergeben kann. Das kann nur Gott. Dass er behauptet, Größeres als der Tempel steht hier vor euch. Oder an einer Stelle sagt er, brecht diesen Tempel ab, und witzigerweise steht er direkt im Tempel. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich wieder aufbauen. Und alle so, jetzt war er definitiv zu lange in der Sonne. Das hat überhaupt keiner verstehen können. Versetz dich mal in die Lage von den Zuhörern. Er steht im Tempel und er sagt, brecht diesen Tempel ab. Das kann man noch gar nicht verstehen. Aber dann der Kommentar darunter heißt, er sprach aber von dem Tempel seines Leibes. Soll heißen, Jesus behauptete von sich, dass er die Erfüllung ist von dem, auf das der Tempel hinweist. Er ist der wahre Tempel. Und deswegen braucht es auch keinen anderen Tempel mehr. Und Jesus, das, was er war und das, was er getan hat, sein ganzer Dienst, war im Grunde die Erfüllung dessen, was der Tempel symbolisierte, nämlich zweierlei. Bei dem Tempel ging es immer um die Gegenwart Gottes und um Sündenvergebung. Okay? Im Tempel anschaust, die ganzen Opfer, es geht immer nur darum, wie wir Gottes Nähe erleben können, wie wir Gegenwart Gottes haben können, diese Shekinah Herrlichkeitsglory und wie wir Sündenvergebung empfangen können. Und bei Jesus ist beides zusammengekommen. Er war der Immanuel, der Gott mit uns. Es war Gottes Gegenwart, war in ihm. Er ist der Sohn Gottes, der schon immer ewig gelebt hat und der als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Und dann, was geschah bei seiner Wassertaufe? Als Jesus getauft wurde, da heißt es, der Geist Gottes kam auf ihn und erfüllte den Tempel. Alright? Der Geist Gottes kam auf ihn wie eine Taube und er blieb auf ihm. Und ich glaube, das ist genau der rote Faden, der sich hier fortsetzt. Dass die Herrlichkeit Gottes das Haus Gottes erfüllt. Und in dem Moment war es Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und deswegen wird uns auch der Aufbau und die verschiedenen Items da in dem, die Möbelstücke in dem Tempel helfen, Jesus besser zu verstehen. Denn ich glaube, sie sind sehr viele Hinweise, die uns ein klareres Bild geben über Jesus. Denn Jesus ist der wahre Tempel. Der nächste Schritt ist die Gemeinde. Dann verlässt Jesus die Erde und geht zurück zum Vater. Wo wohnt Gott jetzt? Was ist sein Haus? Wenn ihr das nicht wisst, dann... Es ist natürlich the church, die Gemeinde Jesu Christi, 2. Korinther 6. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Leute, was muss das für eine Aussage gewesen sein? Damals im Judentum, als sie noch irgendwie in den Tempel gepilgert sind, der stand ja noch da. Das war ja dieses Spannungsfeld damals, wo selbst manche Christen ins Straucheln gerieten, sagte Motto, hallo, Paulus, mal eine kurze Frage. Du, Jesus hat doch gesagt, der Tempel wird abgeräumt und irgendwie, und der Vorhang ist doch zerrissen und die Priester, die haben den wieder zusammengetackert und dann ging alles weiter wie vorher. Die ganzen Opfer, das war alles dasselbe Programm. Und die haben sich irgendwann gefragt, es kam irgendwie die erste Woche, die zweite Woche, dann gingen Jahre ins Land. Es ging noch mal 30, 40 Jahre, bis überhaupt der Tempel abgeräumt wurde. Und die fragten sich, hat Jesus wirklich recht gehabt? Ist der wirklich abgeräumt worden? Ist Jesus jetzt wirklich in das himmlische Heiligtum eingegangen? Sind wir wirklich jetzt der Tempel als Church? Denn so glorreich sah das auch nicht immer so aus. Oder es war viel Verfolgung, Christen wurden umgebracht. Unter Kaiser Nero dann die größte Verfolgung. Und die haben einfach ihre Zweifel bekommen. Haben wir uns da verhört? Oder Hebräer 3, Vers 6, Christus aber ist der Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir. Gott hat eine Adresse auf dieser Erde heute und die lautet Gemeinde Jesu Christi. Ich finde diesen Gedanken so spannend und ich wünsche mir immer wieder, dass ich persönlich und dass alle, die bei uns in der Church sind und auch hier in dieser Gemeinde sind, dass wir eine Offenbarung davon bekommen, was es bedeutet, der Wohnort, der Tempel von Gottes Geist zu sein auf dieser Welt. Unser ganzes Verständnis wird sich verändern. Unser ganzes Miteinander wird sich verändern. Wenn du und ich verstehen, dass wir Teil sind, lebendige Steine in einem Tempel, den Gott gebaut hat. Und kurz vor seinem Tod hat Jesus etwas Gewaltiges gebetet. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Das heißt, auch Jesus gibt diese Herrlichkeit weiter. Er gibt sie der Church. Und der Geist Gottes wird auch als Geist der Herrlichkeit genannt. Und was geschah dann am Pfingsttag? Erfüllte die Herrlichkeit des Herrn das Haus Gottes. Also es ist immer dasselbe Muster. Ich denke, das habt ihr inzwischen mitbekommen. Ob es angefangen hat bei Mose, bei dem Mini-Zelt oder bei dem Upgrade XXL-Version, bei der Stiftshütte, dann später beim Tempel, dann kam Jesus, dann kam die Gemeinde. Und beim Pfingsttage ist Folgendes geschehen. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Geist der Herrlichkeit kam auf seinen Tempel. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir auch ein Stück weit von dieser Erfüllung, von dieser Herrlichkeit erleben an diesem Wochenende. Amen. Ich glaube nicht, dass das Gott nur irgendwann mal vor 2000 Jahren machen wollte. Die Kirchengeschichte ist voll davon, dass Gott immer wieder mal außergewöhnliche Ausgießungen schenkt. Dass Gott, das muss nicht immer so dramatisch sein. Ich bin schon ein paar Jahre Christ, ich habe noch keine Feuerflamme irgendwie so im Kopf gehabt. Ich hätte nichts dagegen, aber war noch nicht so. Und es geht auch nicht darum, um irgendwelche Dramatik oder wie irgendwie die äußeren Dinge sind, sondern es geht darum, dass Gott uns nahe kommen möchte. Dass er ein Verlangen hat nach uns. Und das Gute ist, die gute Botschaft ist, dass es heute einfach keinen Hindernisgrund mehr gibt. Dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo Gott uns wirklich nahe kommen kann, angstfrei, dass er uns nicht irgendwie zu Schaden bringt. Und das Letzte ist, der letzte Punkt ist die Ewigkeit. In der Offenbarung heißt es, dass als dann das neue Jerusalem auf die Erde kommt, hier kommen Himmel und Erde, begegnen sich, kommen zusammen. Und da heißt es auch wieder derselbe Begriff, und Gott zeltete, wird zelten unter uns, er wird wohnen unter uns, ist genau dasselbe Wort, das benutzt wird. Und dann heißt es in Offenbarung 21, 22, und ich sah keinen Tempel in ihr. Auf einmal fehlt der Tempel. Wo ist der Tempel? Dann ist gleich die Erklärung, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Also hier braucht es keinen Tempel mehr. Warum? Weil das wiederhergestellt ist, was Adam und Eva am Anfang hatten. Und meiner Überzeugung noch, auf einer höheren Ebene. Denn wir haben mehr, als Adam und Eva damals hatten. Adam und Eva waren nicht Söhne und Töchter von Gott. Right. Sie waren Geschöpf im Ebenbild Gottes, aber Adam war nicht der Sohn Gottes in der Form, wie wir das sind. Wir sind der göttlichen Natur teilhaftig geworden und ich denke, das ist auch ein Grund, warum Gott diese ganze Heilsgeschichte überhaupt zugelassen hat, diese ganze Entfaltung, diese Entwicklung, weil wir letztendlich auf einer höheren Ebene landen werden als jemals zuvor. Und in der Ewigkeit braucht es keinen Tempel mehr, weil Gott selber wieder mit uns diese enge Gemeinschaft hat. Und in den 2000 Jahren der Kirchengeschichte gab es immer wieder Zeiten, in denen die Herrlichkeit des Herrn das Haus Gottes in besonderem Maße erfüllte. Und das ist ein Begriff, den viele als Erweckung bezeichnen. Und ich nehme gerne das Bild von dem Strom, das ist auch ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht. Du kannst dir einen Strom vorstellen, der anfängt in dem Garten Eden, da wird von diesem Strom des Lebens geredet und der fließt durch die gesamte Bibel durch. Der taucht mal ab, dann taucht er wieder auf und auch in dem Tempel in Ezekiel, wo genannt wird, da kommt dieser Strom, der aus dem Tempel fließt. Dann später Jesus sagt, wenn jemand Durst hat, dann komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe wird ein Strom des Lebens fließen. Oh, ich sehne mich nach diesem Strom. Mein Leben ist manchmal so ein bisschen tröpfelndes Wasser. Glück, 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 Glück. Das ist irgendwie nicht das, was Gott vorhat. Er möchte, dass ein Strom aus meinem Leben fließt. Danach sehne ich mich. Und dann auch in der Offenbarung erleben wir wieder, dass dieser Strom da ist. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für was man oft als Erweckung nennt. Das ist einfach ein Intensivieren, dieser Strom, der oftmals unterirdisch, das erleben wir in der Natur auch. Manche Gewässer, die fließen unter natürlich und dann kommen sie irgendwann mal wieder, kommen sie irgendwie an die Oberfläche und dann ist der Strom da. Das ist etwas, wo erlebt, belebt, erfrischt, die Wüste blüht. Und dann taucht er mal wieder ab. Dann ist viele Jahre lang nicht so viel Intensität da. Dann kommt dieser Fluss wieder hoch. Und dann ist wieder ein neues Ausgießen von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Gegenwart, von Gottes Kraft. Das Problem an diesem Wort Erweckung, sage ich euch ganz ehrlich, ist, dass es etwas überstrapaziert. Martin Lloyd-Jones, weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist jemand, den ich sehr schätze, der König, der Prediger, gut, das war Spurgeon, aber er auch, die in London unglaubliche Predigten hingelegt haben. Und er sagt, er kann nicht verstehen, dass es Christen gibt, die mit diesem Begriff der Erweckung, dass die da nicht warm werden, dass die da kein Verlangen nach haben. Das kann er nicht verstehen. Ich kann das verstehen. Warum? Nee. Warum? Weil ich nicht, dass Christen mit diesem Prinzip, was dahinter steckt, unbedingt auf Kriegsfuß sind, aber mit dem Begriff selber. Warum? Weil er sich auch irgendwie so entleert hat über die Zeit. Oder es ist einfach so, auch so eine Inflation geschehen. Denkt mal ran, auf Englisch Revival, es gab eine Zeit, wo Erweckungsveranstaltungen, Revival war einfach, dass irgendwo jemand noch ein Zelt hingestellt hat, dass es einfach Gottesdienste gab. Revival! Revival! Und dann wurde halt auch vorher immer angekündigt, dass einfach hier wird einfach was geschehen, Lahme sehen und Blinde gehen. Das wäre mein Revival, so würde ich es nennen. I hope you got the joke. Lahme sehen, Blinde gehen, so viel kriegen wir noch hin. Aber es wurde einfach viel übernatürliches Zeichen, aber es kommt im Grunde nur auf ein Niveau, das ist einfach ein Gottesdienst. Wir sagen dazu Gottesdienst, ja. Das sagen andere zu Revival. Und wenn ich dann die Bibel anschaue und ich sehe, was eine echte Erweckung ist, die kommen in so einen Gottesdienst und ich sage, okay. Oder es wird einfach total überzogen und es wird einfach gesagt, Revival is coming. Wer schon ein bisschen länger so im christlichen Kuchen unterwegs ist, der hat dann schon oft gehört, Prophetien. Und man, wenn man das erste Mal gehört hat, dann denkt man so, oh, wenn das ist, wahr ist, ja. Also Erweckung kommt nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Nächstes Jahr. So, und dann ist nächstes Jahr und es ist nicht gekommen. Ich sage, gut, einer, komm, durchgewunken. Hat sich verhört, kein Problem. So ähnlich wie mit der Wiederkunft von Jesu. Ja? Also, das Problem ist nur, wenn es sich häuft und man hört eine Prophetie nach der anderen und sagt, Erweckung ist um die Ecke und du bist schon um so viele Ecken, du bist schon ganz schwindelig vor lauter Ecken. Oder die Möhre, nach der du einfach dich ausschreckst, sagst, Erweckung kommt, Erweckung kommt. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da konnte ich das Wort Erweckung nicht mehr hören. Ich habe gesagt, Schluss, das gibt es jetzt hier nicht mehr in der Gemeinde. Keine Erweckung. So radikal habe ich es natürlich nicht gesagt. Aber mir ging es nur darum, so nach dem Motto, gibt es auch ein Leben vor der Erweckung? Kann man auch Gemeinde bauen? Weil Erweckung lässt sich einfach so schwer einplanen. Ja, wenn du so einen 3-5 bis 5-Jahresplan hast, sagst du, komm, wir machen ein Jahr, wir bauen hier was, wir machen neue Hauskreise, 2, am 3. Tag Erweckung, dann ist sowieso alles egal. So ist es doch manchmal. Und du kannst Leute nicht auf Dauer über 5, über 10, über 50 Jahre irgendwie bei der Stange halten mit irgendwie was Ominösem. Es kommt. Und es war eine Zeit, wo ich wirklich mich da so innerlich wie verabschiedet hatte. Ich konnte es nicht mehr hören. Aber wie das so oft ist im Leben, es gibt einfach einen Pendelschlag in diese Richtung. Und irgendwann geht man auch mal wieder das Pendel auf die andere Richtung. Es geht immer so extrem. Und wenn man etwas über hat, dann kommt man auf die andere Seite und dann hat man das irgendwie zu extrem dann da wieder geschoben. Ich glaube, trotz bei all den komischen Überbetonungen oder Falschbetonungen, glaube ich, dass es ein biblisches Prinzip ist, dass Gott uns immer wieder beleben möchte. Dass er kommen möchte. Und das hat verschiedene Dimensionen. Das muss nicht immer nur so nationwide under the earth will be covered with blood. Sondern einfach eine persönliche Erweckung. Wie wäre es mal damit? dass deine Beziehung zu Gott eine ganz neue Dimension erhält, eine neue Leidenschaft, da wo du vielleicht ausgepowert bist, wo du hoffnungslos bist, wo du frustriert bist, wo du zynisch geworden bist, ein neues erweckt werden in deinem Geist. Oder deine Beziehung, deine Ehe, eine Erweckung in der Beziehung, das wäre auch schon klasse. Right? Wenn Ehen erweckt werden. Oder eine Church, eine ganze Gemeinde, ein neues Wirken Gottes, eine neue Frische. In der Apostelgeschichte heißt es, kehrt um und dann werden Zeiten der Erfrischung kommen. In solchen Temperaturen, da sehnen wir uns danach. Da wirkt das richtig gut und nicht so abgedroschen, sondern Zeiten der Erfrischung. Ein Verlangen nach Gott und dann meinetwegen auch nationenweit. Ich glaube, Gott hat noch einiges in petto. Manchmal denken wir, oder wenn ich die Nachrichten anschaue oder irgendwelche Statistiken, wie der Islam wächst und dann auch so Christen hören eigentlich nur manchmal die Bad News. Ja? Und wir rechnen das so hoch und denken so, oh meine Güte, was soll da nur werden? Ich glaube, ich lese die Offenbarung doch nochmal durch. Also, gute Nacht um 7:30, sagst du in der Schweiz dann. Ja, die werden ja immer mehr und die kriegen ja viel mehr Kinder als wir. Aber dann gibt es auch andere Infos. Ein Buch habe ich neulich gesehen, gelesen, das heißt Winds in the House of Islam. Leute, und was da passiert, dass jetzt heute zu der Zeit, wo wir jetzt hier zusammen sitzen, stehen und hören, in der islamischen Welt eine Erweckungsbewegung ist, wie ist das in den 13 Jahrhunderten, seitdem es den Islam gibt, noch vorher nie vorgekommen ist. Massen von Menschen kommen zum Glauben. Die haben Träume über Jesus, wenn die mitten in Mekka um die Kaaba laufen, ja, einfach mitten am Höhepunkt vom Ramadan, plötzlich erscheint ihnen irgendwie eine Gestalt, ein Engel, Offenbarung. Es ist unglaublich, was Gott tut. Und dass da ganze Movements, nennen sie das, Movements, sich, wo sich etwas tut, wo Gott Menschen in sein Reich hineinzieht. Und deswegen ist auch mein Wunsch, auch in diesen Inputs, die ich gebe, möchte ich eben, dass Jesus neu gesehen wird durch den Tempel, dass die Gemeinde neu verstanden wird, aber dass wir auch einen Hunger bekommen nach Erweckung. In einem biblischen Sinne. Erweckung einfach verstanden als ein Wiederbeleben, ein Erneuern, ein Wiederherstellen und ein Erfrischen. Jemand hat mal gesagt, sich nach Erweckung auszustrecken, ist hier bei uns in Europa manchmal so vergleichbar mit der Jagd auf ein Tier, das wir noch nie gesehen haben. Das stimmt, oder? Und das scheint auch so unfair verteilt. Ich habe gelesen, zwischen dem Jahre 1760 und 1860, also in 100 Jahren, gab es in Wales 15 große Erweckungen. Meine durchgeheiligte Reaktion ist, Gott, das ist falsch verteilt! Hallo, vielleicht hat Wales besonders nötig, ich weiß es nicht. Aber unser Problem hier gerade in Deutschland ist doch, dass es einfach so eine flächendeckende Erweckung, wie wir oftmals uns gar nicht richtig vorstellen können. Das, weil wir es noch nie gesehen haben. Aber es gibt andere Länder und es ist mir wichtig, dass wir einen Blick über den Tellerrand bekommen, was weltweit passiert, was wir erleben, was auch in der Kirchengeschichte immer wieder passiert ist, wo eine ganze Gesellschaft, die dem Untergang geweiht war, gerade England vor der Zeit, als Wesley und Whitfield erweckt wurden im 18. Jahrhundert, ist unglaublich. Da war in jedem vierten Haus, wurde Gin selber gebraut. Die haben sich alle zu Tode gesoffen, um den Verstand gesoffen. Da ging überhaupt nichts mehr. Und du hast nur gedacht, ja, gute Nacht, also das ist das Ende. Und alle die Bibel so verstehen, sagen, das ist die große Trübsalzeit, das ist jetzt und Jesus kommt sowieso übermorgen, ist alles egal. Ich schicke auch mein Kind nicht mehr zum Flötenunterricht. Das bringt ja alles nichts. Das war mein großes Problem, als ich angefangen habe, Theologie zu studieren. Damals bin ich aufgewachsen mit so einer Theologie. Jesus kommt wieder, auf jeden Fall. Dieses Jahr ist völlig klar. Oder nächstes Jahr, aber gib ihm noch 3, 4. Und ich dachte immer, ja, meine Güte, ich schlage mich jetzt mit Griechisch, Hebräisch, Latein hier um die Ohren, lese diesen ganzen Kappes, musste ja auch noch Alemannisch und Schweizerdeutsch auch noch lernen, damit ich was verstehe. Und dann werde ich dann endlich nach 5 oder 6 Jahren eingesegnet, dann kommt Jesus zurück, dann bin ich sauer.
Da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Da habe ich gesagt, Gott, dann gib mir jetzt irgendwie was anderes. Aber jetzt ist er immer noch nicht da und ich glaube, es dauert auch noch ein bisschen. Gott hat auch noch ein bisschen was vor. Wenn er mich dann überrascht, ist gut. Aber ich sage immer, ja, das dann morgen. Es gibt morgen ein Seminar zu dem Thema. If you like, dann könnt ihr da hinkommen. Zum Schluss noch ein paar Zitate und dann sind wir durch hier. Jemand hat gesagt, in Erweckung beugt sich Gott zu der erlöschenden Glut unseres Feuers hinab und bläst so lange hinein, bis es wieder entflammt. I like that. Gott kommt uns nahe und er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und manchmal denken wir so, was sollen wir hier noch ausrichten? Und jetzt kommt Gender Gaga, die Homo-Ehe. Es wird alles irgendwie, manchmal habe ich so den Eindruck, Gesellschaft, auch hier in Deutschland, ist im freien Fall. Wir wissen gar nicht mehr, wohin. Wir schwimmen uns irgendwie alle Fälle weg. Und wir fragen uns so, ja, wir sind hier schon, haben eine tolle Lobpreiszeit und Gottesdienst, aber so. Irgendwie verstehen die das da draußen nicht. Sie haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Wo soll ich anknüpfen? Aber ich glaube, in der Überzeugung, je mehr ich auch die Kirchengeschichte studiere, desto mehr Glauben wächst in mir, dass Gott einen Plan hat. Es ist kein geschlossenes System hier, die Erde, sondern Gott kann eingreifen. Und er hat damals einfach nur 3 Männer erweckt. Natürlich auch Frauen, aber in dem Fall, was ich meine, eben dann John Wesley, sein Bruder, George Whitefield. Und die haben eine ganze Nation auf den Kopf gestellt. In Amerika gereist, Menschenmassen, die wieder die Kirchen gefüllt haben, wo neues Leben ausgegossen wird. Darum geht es in Erweckung, um neues Leben. Der berühmte Lloyd Jones sagt, während einer Erweckung füllt der Heilige Geist die Gemeinde mit einem Blick auf die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Oder Arthur Wallace sagt, Erweckung ist nötig, um geistlichen Niedergang entgegenzuwirken und geistliches Momentum zu schaffen. Jemand sagt, während einer Erweckung wird die Gemeinde anbeten, beten, predigen und evangelisieren, nur mit einer intensiveren Kraft. Und das heißt nicht, dass sonst alles nichts wert ist, was wir sonst machen. Versteht mich nicht falsch, genau diese Vorbereitungen sind wichtig. Oder selbst wenn wir Erweckung nie erleben würden, es ist wichtig, mit Gott einfach ganz normal unterwegs zu sein. Und da gibt es genug Tankstellen zwischendurch in Erfrischung. Aber ich glaube, es gibt dieses Außergewöhnliche, Ausgießen, entweder auf persönlicher Ebene, auf Gemeindeebene, auf Nationebene. Noch der letzte Zitat ist etwas länger von Lloyd Jones. Er sagt, Erweckung, sie ist eine Erfahrung im Leben der Gemeinde. Wenn der Heilige Geist... Was war? Ach so. Ja, meine Gemeinde zu Hause, die lacht da gar nicht mehr. Da gibt es nur so lange Zitate. Also, sie ist eine Erfahrung im Leben der... Ich dachte, du hast schon wieder Lucifer 3000 gezeigt hier oder so. Was lachen die denn? Sie ist eine Erfahrung im Leben der Gemeinde. Seid doch froh, dass ich es euch überhaupt dahin werfe. Im Leben der Gemeinde. Wenn der Heilige Geist ein ungewöhnliches Werk tut, er tut dieses Werk in erster Linie unter den Gliedern der Gemeinde. Es ist ein Erwecken der Gläubigen. Du kannst nicht etwas erwecken, was nie Leben hatte. Deshalb ist Erweckung per Definition zuallererst eine Belebung und Stärkung und Aufweckung von trägen, schlafenden und beinahe totgeweihten Gemeindemitgliedern. Plötzlich kommt die Kraft des Geistes auf sie und sie werden in ein neues und tieferes Bewusstsein der Wahrheiten gebracht, an denen sie zuvor intellektuell festgehalten hatten. Und vielleicht auch in einem stärkeren Ausmaß. Sie werden gedemütigt, sie werden von Sünde überführt, sie erschrecken vor sich selbst. Viele von ihnen fühlen, dass sie nie Christen gewesen waren. Und dann kommen sie zu der Erkenntnis der großen Erlösung Gottes in all ihrer Herrlichkeit und fühlen ihre Kraft. Dann als Resultat ihrer Stärkung beginnen sie zu beten. Neue Kraft kommt in die Predigt ihres Pastors. Und die Wirkung davon ist, dass große Mengen, die zuvor außerhalb der Gemeinde waren, bekehrt und hineingebracht werden. So ist Erweckung in ihrer Hauptsache erstens eine außergewöhnliche Belebung der Gemeinde und zweitens die Bekehrung von Menschenmassen, die bisher außerhalb der Gemeinde in Gleichgültigkeit und Sünde gelebt hatten. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass wir Schritte erleben, dass wir etwas erleben von diesem plötzlich, suddenly, dass Gottes Geist ausgegossen wird. möchte gern zum Schluss beten mit uns gemeinsam. Und vielleicht, ich bete kurz und dann möchte ich euch einladen, dass ihr euch gegenseitig das zusprecht. Und dass ihr euch segnet mit dieser Wahrheit, dass ihr geöffnete Augen bekommt, um zu verstehen, dass ihr Teil von einer größeren Geschichte seid. Dass ihr in diesem roten Faden mit drinne seid und dass ihr diese Wahrheit mitnehmt ans Lagerfeuer oder ins Bett oder wo auch immer, dass Gott euch nahe sein möchte, dass Gott ein Verlangen nach euch hat, dass er dir nahe sein möchte. Geist Gottes, ich bitte dich, lade dich ein, dass du kommst und dass du diese Offenbarung schenkst, die nur du schenken kannst. Ich bete wie Paulus, Gott, öffne die Augen unseres Herzens, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir von dir berufen sind, wie reich die Herrlichkeit deines Erbes und wie überschwänglich groß deine Kraft an uns ist. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Geschichte schreibt und dass wir mittendrin sind in einer Story. It's your story. Danke, dass wir nicht auf verlorenem Feld sind. Und danke, dass du nicht, dass dir Dinge nicht aus der Hand geglitten sind und dass du nicht auf dem Thron sitzt und völlig nervös hin und her rutscht, sondern du bist souverän. Du weißt, wo das Schiff hinfährt. Du weißt, wo diese Geschichte endet. Und du hast es uns schon mit auf den Weg gegeben und in deinem Wort offenbart. Herr, ich bete, dass wir auch an dieser Zeit, wo wir hier zusammen sind, mehr von deiner Herrlichkeit erleben, dass du uns wichtiger wirst, dass dein Gewicht neu auf uns kommt. Und dass wir diese ermutigende Wahrheit tief in unser Herz hinein hören, dass du uns nahe sein möchtest. Denn die Herrlichkeit Gottes erfüllt das Haus Gottes. Lade euch ein, dass ihr zu zweit einfach miteinander betet, kurz zum Schluss, euch das zusprecht, diese Wahrheiten, und euch segnet. Amen.